Liebe Gläubige, eine Vorbemerkung zum heutigen Evangelium. Der König erblickt einen, der kein hochzeitliches Kleid anhat. Und dann könnte man schnell auf die Gedanken kommen, gerade wenn man heutzutage die sogenannte Barmherzigkeitslogik verinnerlicht hat und die Armutslogik, dass der vielleicht gar kein Geld hatte, sich so ein Hochzeitsgewand zu kaufen. Dem ist nicht so. Man hat herausgefunden durch die Soziologie, dass wenn ein König eine Hochzeit gab, er genau wusste, dass die, die kommen, ein hochzeitliches Kleid brauchten. Es war also so, dass der König den Gästen ein hochzeitliches Gewand stellte. Er sorgte dafür, dass gerade nicht, ja, sie verdreckt von der Straße, von der Anreise hier reinkamen, sondern er gab ihnen die Möglichkeit, sich zu waschen vorher durch die Diener, und er gab ihnen die Möglichkeit, sich ein hochzeitliches Gewand anzuziehen. Und deshalb können wir hier sicher sagen, dass es nicht gerade darum ging, hier einen Armen bloßzustellen, sondern jemanden, der sich geweigert hat, sich dem Ritual des Königs zu unterwerfen. Es war jemand, der sich zwar an die Tafel setzte, aber nicht bereit war, auf die Forderungen des Königs einzugehen. Nicht mal das Mindeste hat er getan. Er war nicht bereit, sich zu waschen, und er war nicht bereit, selbst das gestellte Hochzeitskleid anzuziehen. Ich glaube, dieses Evangelium, liebe Gläubige, ist ein Bild für unsere heutige Zeit, für unseren heutigen Zustand in der Kirche. Die Menschen, viele Bischöfe, Kardinäle, selbst Jorge Mario Bergoglio, Franziskus, ist nicht bereit, sich den Geboten Gottes, den Vorgaben Gottes zu stellen. Er ist nicht bereit, sich auf die Vorgaben einzulassen, die ihm Gott gibt, die ihnen Gott gibt. Die Kardinäle, Bischöfe, viele Priester lehnen die Gebote Gottes mittlerweile ab und sie sind nicht bereit, auf diese göttliche Fügung und Führung einzugehen. Sie meinen, sich darum erschleichen zu können, sie nehmen einen Seiteneingang, sie sind nicht bereit, eben diesen Weg Gottes zu gehen. Und das ist, lieben Gläubigen, 62 Gelehrten aufgefallen. Es sind mittlerweile mehr, und sie haben eine Correctio Filialis nach Rom geschickt an Franziskus. Das haben sie mitbekommen. Und sie haben gesagt: Freund, du bist in der Häresie. Du predigst die Häresie. Und sie sagen es ganz eindeutig auf ihren 35 Seiten. Ich habe versucht, das für sie ein bisschen zusammenzufassen, dass sie einen Überblick bekommen. Und sie sagen ihm eindeutig: durch Wort und Schrift und durch deine Unterlassungen beförderst du die Häresie. Und wir wollen dir das in den nächsten Seiten dann auch belegen. Wir wollen es dir aufzeigen, dass du die Häresie verbreitest. Das ist übrigens ein einmaliger Vorgang. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das 14. oder 15. Jahrhundert war die letzte Correctio an einen Papst. Also die brüderliche Zurechtweisung oder geschwisterliche, wie es jetzt im Neudeutsch heißt, geschwisterliche Zurechtweisung an einen, der sich Heiliger Vater nennt. Er will sich also den Geboten Gottes nicht unterstellen. Er will also sich nicht der Wahrheit aussetzen. Er meint, sich vorbei an den Wachen schleichen zu können und so irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Die 62 Priester, Bischöfe, intellektuelle Professoren, katholische Professoren, sie haben einige Zitate auch zusammengetragen, die können Sie da auch gut nachlesen. Es ist wirklich auch mal, wenn Sie in Gesprächen sind mit Gläubigen, die das nicht so wahrhaben wollen, dann können Sie gerne auf dieses Papier auch verweisen, weil es eine schöne Zusammenschau ist der Häresien, die da auch verbreitet werden durch Jorge Mario Bergoglio. Und es scheint sich oder es zeichnet sich ein gewisses System dabei ab. Und dieses System hat eine Grundlage, und die Grundlage ist folgende: Die Grundlage der Heretiker, die Grundthese lautet, die Menschen oder der Mensch kann nicht alles verstehen, nicht alles erkennen, nicht alles erfüllen. Das klingt zunächst mal sehr demütig, liebe Gläubige. Wir können ja nicht alles verstehen. Wir können nicht alles erfüllen. Wir können nicht alles erkennen. Der Mensch ist ja so klein und schwach. Und weil wir das nicht können, müssen wir also den lieben Gott bitten, dass er Ausnahmen für uns schafft vom Gebote. Es ist so, dass der Mensch sich nun auf diese These beruft, die eigentlich nicht falsch ist, aber er beruft sich auf diese These, dass wir nicht alles verstehen können und sagt nun ja oder erkennen können. Und er sagt nun ja, wenn ich die Gebote bekomme, dann kann ich eh nicht alles verstehen, dann kann ich eh nicht alles halten, dann kann ich eh nicht alles erfüllen und deshalb, lieber Gott, schaffe mir Ausnahmen. Also diese Grundthese schafft Raum für Ausnahmen. Das Zweite, was klar wird, ist, dass die Norm zum Ideal erhoben wird. Was heißt das, die Norm? Was ist die Norm für uns? Die Norm sind die 10 Gebote, sind die Kirchengebote. Die Norm ist, dass Mann und Frau verheiratet sind und nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Die Norm ist auch, dass wenn man eine christliche Ehe eingeht, dass man einen Ehepartner hat und den eben auf Lebenszeit und nicht mehrere gleichzeitig. Was ist die Norm? Oder dass man sein Kind zeitnahe taufen lässt. Auch das ist die Norm. Oder die Norm ist auch, wenn Sie an das Kirchengebot denken, dass man jeden Sonntag in die Heilige Messe geht und nicht alle 4 Wochen. Also die Norm, die scheint nicht klar zu sein. Die Norm, das ist das, was in den 10 Geboten steht und in den Kirchengeboten. Und jetzt geht man so weit, dass man diese Norm zum Ideal erhebt. Man sagt also, die Norm, das ist nicht das Normale, sondern man sagt, das ist ein Ideal, dass die Menschen verheiratet sind. Sie können auch voreheliche Beziehungen haben, die sind auch wertvoll. Das, was das Ideal ist, das ist weit oben, die katholische Ehe, aber das, was sie vorher machen, das hat ja auch seinen Wert. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja wichtig, dass sich die jungen Menschen einüben auf die Ehe. Oder natürlich ist das ein Ideal, dass man jeden Sonntag zur Heiligen Messe kommt, aber die Menschen sind noch nicht so weit und die Menschen sind nicht so aufnahmefähig und deshalb können sie auch alle 4 Wochen zur Heiligen Messe kommen. Also man merkt, dass die Norm zum Ideal erhoben wird. Die Messlatte wird weiter hochgehängt und wenn sie denn oben ist, die Norm zum Ideal erhoben und das Ideal so weit oben ist, dann können Sie sich vor den lieben Gott hinstellen und sagen, nun ja, also das Ideal ist so weit oben, da komme ich gar nicht hin, lieber Gott. Und deshalb ist das Ideal für mich unerreichbar und deshalb ist die Norm aufgelöst und deshalb muss ich deine Gebote nicht halten. Deshalb sind die Gebote, die du gibst, nicht absolut zu verstehen. Das führt dazu, und das haben Sie auch schon einmal gehört, dass man eine sogenannte dynamische von Fall zu Fall Moral einführt. Nun ja, könnte man sagen, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, der Mann, der hat eine gleichgeschlechtliche Beziehung und er lebt sie, und dann wissen wir, naja, das Ideal, das ist so weit oben, dass man also mit Hilfe der Sakramente reinlebt, das ist so weit oben, das können wir diesen Männern nicht zumuten. Sie haben bestimmt psychische Leiden, die sie haben bestimmt Schwierigkeiten in der Jugend gehabt, meistens sind dann auch die Mütter schuld an allem. Und deshalb ist die Entschuldigung da, deshalb hat man die Ausrede und deshalb wird die Sodomie, die praktizierte Homosexualität, der Götzendienst schön geredet. Deshalb sagt man nun ja, es ist zwar nicht das Ideal, aber ihr dürft in diesem Vorbereich, wo ihr lebt, dürft ihr also eure Unzucht, eure himmelschreiende Sünde praktizieren. So funktioniert das zurzeit in Rom, dass man die Norm, das was für uns alle verbindlich ist, zum Ideal erhebt und dann eine dynamische von Fall zu Fall Moral einführt. Man sagt dann eben, na, in deinem Fall darfst du es. Und dann habe ich es als Priester natürlich leicht, ne? Dann kann ich sagen zu einem wiederverheirateten Geschiedenen, dass er ja, in deinem Fall gebe ich dir die heilige Kommunion. Und weil ich dem anderen dann auch nicht wehtun will, sage ich dem anderen, ja, ich gebe dir auch die heilige Kommunion. Oder gleichgeschlechtliche Segnungen, wir hatten es gestern schon angesprochen. Ja, dann sagt man, ja, ich will euch nicht vor den Kopf stoßen, es ist zwar nicht das Ideal, aber was ihr da treibt, aber ich gebe euch trotzdem den Segen. Also man hat es leicht als Priester, wenn man selbst die Gebote dann auflöst, wenn man sich selbst nicht an die Gebote hält, man müsste eigentlich das Gespräch suchen und müsste den betreffenden Personen sagen, dass sie nicht im Willen Gottes leben, dass sie gegen die Gesetze Gottes handeln. Hinzu kommt, dass man das Gute also hervorzuheben hat, das haben Sie auch schon gehört, also dass man in gleichgeschlechtlichen Beziehungen sagt, die nehmen ja Sorge füreinander, die sorgen sich, die helfen sich, wenn sie treu sind, helfen sie sich in ihrer Beschränktheit und sie führen ein Leben in Treue und das ist ja auch etwas wert. Sie helfen einander in der Krankheit. Dann muss ich aber sagen, was ist denn das wert, wenn man gleichzeitig in einem fundamentalen Widerspruch zu Gott lebt, nämlich in der Todsünde? Was ist das wert, wenn ich dem Unzuchtpartner ein paar Pillen in seiner Krankheit reiche, aber in einem permanenten Widerstand zu Gott lebe? Wenn ich in einem permanenten Widerspruch zu den Geboten Gottes lebe und auch nicht das Interesse habe, mich zu ändern und gleichzeitig noch die Kommunion einfordere? Es kann keine Lösung hier geben. Man muss hinweisen darauf, dass sie von ihrem unzüchtigen Treiben ablassen, dass sie in die Gemeinschaft mit Gott zurückfinden. Denn der Graben zwischen Himmel und Hölle ist unüberwindlich. Es wird ihnen nichts nützen, dass sie einmal ein gutes Werk getan haben, dass sie einen kalten Waschlappen auf die Stirn des Unzuchtspartners gelegt haben. Es wird ihnen nichts nützen, wenn sie von Gott getrennt sind. Dann kommen sie über den Graben nicht rüber. Dann nützt ihnen das heilige Messopfer auch nicht, denn es wäre für sie eine sakrilegische Aufopferung. Also das ist so dieser Grund, ja, Grundklang, könnte man sagen. Das ist das, was allem zugrunde liegt. Wir können nicht alles erkennen, wir können nicht alles verstehen. Das, was Norm war, wird jetzt zum Ideal erklärt. Das ist weit oben, da kommen wir gar nicht hin. Und weil schön alles weit oben ist, haben wir eine Ausrede und dann brauchen wir es nicht erfüllen. Das ist momentan das, was in Rom gelehrt wird. Und die 62 Gelehrten schreiben dann in ihrer Correctio Filialis diese 7 Häresien zusammen. Ich gehe sie kurz durch und möchte sie dann für Sie zusammenfassen. Es ist überhaupt nicht möglich, erstens im Stand der heiligmachenden Gnade alle Gebote Gottes zu halten. Es ist überhaupt nicht möglich, selbst im Stand der heiligmachenden Gnade alle Gebote Gottes zu halten. Und ja, wenn es nicht möglich ist, dann müsste man sich fragen, ja, warum gibt mir dann das Gebot, der liebe Gott das Gebot? Ja, wenn es nicht möglich ist, dann können wir es ad acta legen, wie man so schön sagt. Dann können wir ganz entspannt darüber hinwegsehen, dass es dieses Gebot überhaupt gibt. Wenn wir sowieso es nicht erfüllen können, dann brauchen wir es auch nicht zu halten. Zweitens, wiederverheiratete Geschiedene sind nicht unbedingt im Stand der Todsünde. Das ist eine Häresie, ganz klar. Was sie gelernt haben ist, dass wer wieder verheiratet geschieden ist und dann auch die Sexualität praktiziert, der ist im Stand der Todsünde und jetzt heißt es nicht mehr unbedingt. Also da gibt es Ausreden. Also der eine ist nicht mehr im Stand der Todsünde und der andere ist es vielleicht noch und das muss dann der Priester entscheiden, wie das so ist. Drittens, eine Gewissensentscheidung gegen Gottes Gebote muss nicht unbedingt zur Todsünde führen. Also wir können Ausreden haben, sagen, naja, ich brauche das halt heute. Ja, ich muss das halt heute haben. Ich muss mir das gönnen. Und dann habe ich meine Ausreden. Und wenn ich meine Ausrede habe, dann kann ich mich gegen Gottes Gebote stellen und dann bin ich kein Todsünder. Auch das ist eine Häresie. Viertens, der Gehorsam gegen Gottes Gebote kann auch ein straffreies Sündigen mit einschließen. Der Gehorsam gegen Gottes Gebote kann auch ein straffreies Sündigen mit einschließen. Wir haben schon das Beispiel besprochen, ja, wenn der Familienvater sagt zu seinen 3 Buben, sagt, bitte mäht heute am Samstag den Rasen, dann sagen die Buben, ja, wir haben es gehört, aber sie tun es nicht. Also man behauptet, nun, wir sind im Gehorsam, oder wir hören auf Gott, wir lieben ihn ja,
aber trotzdem entscheide ich mich gegen seinen Willen. Und das soll nicht straffrei sein, das soll dann straffrei sein. Also man könnte sagen, der Rasen wird nicht gemäht. Und was ist das Problem? Der Rasen ist nicht gemäht. Das Problem ist nicht behoben und Papst Benedikt der 16. hat auch darauf hingewiesen, gerade bei der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, dass die Kommunion, die heilige Kommunion, das Problem gar nicht löst, neben anderen theologischen Punkten. Aber das Problem wird nicht behoben, dass sie quasi im öffentlichen Tod Sünde leben. Ganz kurz, warum gehen wir immer so auf diese wiederverheirateten Geschiedenen? Ja, können Sie sich ja auch mal fragen, ja, was ist denn da die Schwierigkeit an dem Fall? Die Schwierigkeit besteht darin, dass es ja Todsünden gibt, die quasi persönlich oder ja im intimen Bereich stattfinden, und es gibt Todsünden, die im öffentlichen Bereich stattfinden. Und liebe Gläubige, die Wiederverheiratung auf einem Standesamt ist ein öffentlicher Akt mit Zeugen, Standesbeamtin zum Beispiel. Das ist eine öffentliche Todsünde. Ich kann nicht in sie hineinsehen, ob sie im Stand der Todsünde sind, das konnte vielleicht der Pater Pio, aber das, was wir auf dem Standesamt da erleben, ist bei gültiger katholischer Ehe eine öffentliche Todsünde. Es sind öffentliche Todsünde. Da traut sich heute keiner mehr zu sagen, ich traue mich jetzt hier, weil ich sie kenne. Es ist so, es sind öffentliche Todsünder. Sie begehen einen Akt der Todsünde in der Öffentlichkeit, nicht im Privaten, nicht im Zuhause, wo es keiner sieht. Todsünde bleibt Todsünde, ist klar. Aber es ist etwas Öffentliches. Man stellt sich hin und sagt, ich nehme jetzt mir eine zweite Frau. Das ist das Problem. Deshalb, und wenn die dann auch zusammenleben und dann auch noch ja Geschlechtlichkeit praktizieren, Kinder auch ja zusammenführen, und wenn sie das auch noch in der Öffentlichkeit bezeugen, dann ist es dann eine öffentliche Todsünde. Deshalb ist dieser Fall gerade auch so fatal. Fünftens, wiederverheiratete Geschiedene können im Gewissen beurteilen, ob ihre Taten gut, erforderlich oder von Gott geboten sind. Also man dreht es quasi auf den Kopf und sagt, ja, es ist vielleicht doch geboten, dass ich mir jetzt eine Frau nehme oder einen Mann nehme. Auch da für mich, ne, das ist die Gewissensentscheidung, für mich ist es entscheidend, ja, jetzt hier meinen Weg zu gehen. Der liebe Gott wird schon ein Häkchen dran machen. Sechstens, in Gottes Geboten ist kein absolutes Verbot von Handlungen zu finden. Das ist das, was wir uns dann merken sollten, wenn ich es gleich zusammenfasse nochmal. In Gottes Geboten ist kein absolutes Verbot von Handlungen zu finden. Aber wenn es kein absolutes Verbot gibt, dann habe ich meine Ausnahmen, da habe ich meine Hintertürchen. Wenn es nicht absolut ist, dann ist es frei, dann ist es offen und dann braucht man sich auch nicht daran halten. Siebtens, das fällt so ein bisschen raus aus dem Ganzen, passt aber auch rein. Siebtens, Jesus Christus will, dass wiederverheiratete Geschiedene selbst ohne Vorsatz, ohne Reue die Absolution erhalten und die heilige Kommunion. Warum will das Jesus Christus jetzt? Also die Modernisten, sie stellen sich hin und sagen, Jesus Christus will das jetzt. Dann wird ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen und dann macht man alles Mögliche, dass es allen Menschen irgendwie gut geht. Man bietet sich der Welt an und behauptet gleichzeitig noch, dass Jesus Christus das will. Also die 2000-jährige, nahezu beständige Lehre der katholischen Kirche soll jetzt aufgehoben sein mit der Begründung, dass Jesus Christus das will. Und morgen sagt einer, die römisch-katholischen Priester sollen heiraten, das will Jesus. Will Jesus plötzlich, ja? Oder dann führt man die Bigamie ein, dann sagt man auch, Jesus Christus will das. Also wir sind in der totalen Beliebigkeit angekommen. Es wird einfach irgendetwas behauptet, was mit der beständigen 2000-jährigen Tradition der Kirche nicht zu vereinbaren ist. Fassen wir diese sieben zusammen, wenn Sie im Gespräch mal gefragt werden, um was geht es da jetzt in dieser Correctio Filialis, dann merken Sie sich bitte einen Satz. Und den behalten Sie sich bitte, und dann können Sie zumindest sagen, eine Urheresie gibt es. Einen Satz, der alles zusammenfasst, könnte man sagen, der lautet, die Gebote Gottes sind nicht absolut zu verstehen. Die Gebote Gottes sind nicht absolut zu verstehen. Das heißt, sie sind frei, die Gebote Gottes sind frei auszulegen, die Gebote Gottes sind anzupassen, die Gebote Gottes sind in einer gewissen Weise beliebig. Merken Sie sich, die Heresie, also der verurteilte Satz, lautet, die Gebote Gottes sind die Gebote Gottes sind nicht absolut zu verstehen. So, dann ist es also nicht absolut. Das heißt, dann kann man sich wieder verheiraten, dann kann man auch stehlen, könnte man auch. Dann kann man auch, ja, das erste Gebot wird ja auch schon unterwandert. Dann könnte man auch Zen praktizieren und Buddhismus praktizieren und sich gleichzeitig Katholik nennen und dergleichen mehr. Also es ist nicht absolut. Die Gebote Gottes sind nicht mehr absolut zu halten. Oder denken Sie an die Euthanasie. Das wäre doch gut, wenn wir der Oma, der Mutter helfen, gut in den Tod zu kommen. Dann ist quasi das fünfte Gebot aufgelöst. Du sollst nicht töten, also das Absolute dieses Gebots wird aufgelöst und man sagt, nun ja, es kann doch etwas Gutes daran sein, eine Todesspritze zu setzen. Bitte merken Sie sich, Gottes Gebote sind nicht absolut zu verstehen. Das ist zurzeit die Urheresie. Die moralischen Gebote Gottes sind anzupassen. Man kann die Gebote Gottes sowieso nicht halten. Und das ist der Punkt. Liebe Gläubige, Gottes Gebote sind sowieso nicht zu halten. Und da beginnt dann der Aufstand. Das hatten wir auch schon gestern gesagt. Da beginnt der Aufstand des Menschen. Er stellt sich vor Gott hin und sagt, lieber Gott, deine Gebote kann ich nicht halten. Lieber Gott, die Gebote, die du mir gegeben hast, die lege ich ad acta. Sie haben mir psychische Schäden verursacht. Sie haben mir eine katastrophale Kindererziehung beschert. Deine Gebote haben dazu geführt, dass ich mich quälen muss. Deine Gebote haben dazu geführt, dass ich Opfer bringen muss. Und weil ich sie sowieso nicht halten kann, dann schaffe ich sie jetzt ab. Aber liebe Gläubige, wenn sich so die Menschen gegenüber Gott hinstellen, diese Rechnung wird nicht aufgehen, denn sie haben ihr hochzeitliches Kleid verloren, sie haben die heiligmachende Gnade verloren und sie werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis und dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Es ist fatal, liebe Gläubige, wenn unsere Hirten diese Moral, die ich Ihnen gerade dargelegt habe, diese Moral verbreiten und man sagt, ich habe da Ausnahmen, für mich gilt das nicht, lieber Gott, dann würde man sagen, das ist ein Zwergenaufstand. Ja? Also was können wir denn vor dem großen Schöpfer, was können wir ihm sagen? Wer sind wir eigentlich, dass wir es wagen, ohne Hochzeitskleid vor ihm zu erscheinen? Wer sind wir eigentlich, dass wir uns da hinstellen und sagen, für mich gilt das nicht? Und ich bitte da um Ausnahmen und ich bitte da noch um Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Und der Gipfel der Torheit ist auch noch, dass man das behauptet, dass es das Gott gibt, dass Gott uns das schenkt. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass er die ewige Verdammnis, das ewige Feuer auch für die vorsieht, die wirklich beständig sich von ihm lossagen wollen. Denken wir an die Botschaft zum Schluss von Garabandal. In Garabandal wurde es auf den Punkt gebracht, auch in La Salette, auch in Fatima, wohl im dritten Geheimnis. Und auch, wie gesagt, hier in Garabandal, und da heißt es in der zweiten Botschaft, viele Kardinäle, Bischöfe und Priester gehen den Weg des Verderbens und ziehen viele Seelen mit sich. Man misst der Eucharistie immer weniger Bedeutung zu. Botschaft von Garabandal, das sind nur zwei kleine Botschaften, also das können Sie schnell lesen, das ist keine Buchsammlung. Hier wurde eindeutig gesagt, viele Kardinäle, Bischöfe und Priester ziehen viele Seelen ins Verderben. Liebe Gläubige, folgen wir nicht der modernistischen Moral, sind wir doch auch dankbar für die Gebote, sind wir doch dankbar dafür, dass Gott überhaupt zu uns gesprochen hat, dass er uns die Gebote gibt, dass wir uns gerade trennen vom Heidentum, dass wir uns gerade mit dem Volk Israel verbinden dürfen und dass wir gerade im mystischen Leib Jesu Christi die Gebote haben und sie halten dürfen und dass wir angeleitet werden, sie zu halten. Die moderne Kirche fördert das Neoheidentum. Die moderne Kirche möchte aus ihnen Neuheiden machen, indem sie ihnen alles erlaubt, indem sie die Homosexualität schönredet und die Wiederverheiratung, was ja quasi eine Bigamie ist. Ja? Die neue Kirche, die römisch-ökumenische Kirche, will aus ihnen Heiden machen. Lassen Sie das nicht zu. Und ich möchte das auch mit mir nicht machen. Ich möchte die Gebote halten. Und wenn man fällt, kann man auch wieder Versöhnung und Barmherzigkeit in der heiligen Beichte finden. Da kann man sie finden. Aber nicht durch Ausnahmen und nicht durch Schönreden der Sünden. Denken wir auch jetzt im ersten Gebot, wie man unseren Herrn und Heiland schmäht und beleidigt, wenn man ihm sagt, er sei quasi aus einem heidnischen Blut entstammend. Das ist eine Frechheit, so etwas zu sagen, die Gottesmutter auch mit dazu. Also es ist aus dem heidnischen Stamm, es ist irgendwie ein Trick da in der Heiligen Schrift, der da angewendet wird, aber meines Erachtens falsch ist. Wenn man das zweite Kapitel im Lukas-Evangelium sich anschaut, dann wird dem Sohn der Thron seines Vaters David übergeben. Also der Heiland stammt eindeutig aus dem Volk Israel und ist damit eben Heilsempfänger. Er kommt aus dem Volke Israel. Und die Gottesmutter war auch Tempeljungfrau und gehörte damit auch automatisch zum Volke Israel. Und sie haben auch die Festtage gehalten, sind zum Tempel hochgelaufen, waren eindeutig Verhalten oder Praxis des Volkes Israel. Aber so weit sind wir gekommen. Also der Heiland soll zum Heiden degradiert werden und sie und ich auch. Wir sollen neu Heiden werden. Und deshalb hat die Botschaft hier von Garabandal recht. Es sind viele Kardinäle und Bischöfe und Priester auf dem Weg des Verderbens und ziehen viele Seelen mit sich. Deshalb glauben wir auch, dass es jetzt bald eine Warnung geben muss, weil wir diese Gewissenserleuchtung brauchen. Es ist ja ein unerhörter Zustand, dass die Kirche zurzeit die Gewissen gar nicht mehr bildet. Die Kirche bildet die Gewissen nicht. Sie denken Sie an die Kommunionvorbereitung, anstatt den Kindern die kniende Mundkommunion auch beizubringen, hat man Kommunionvorbereitungsbücher, wo man dann lernt, wie man Brot backt. So, liebe Gläubige, so bilden Sie die Gewissen nicht. Und deshalb brauchen wir die Warnung, die unser Gewissen noch einmal schult. Die Kirche hat aufgegeben, ihre Gewissen zu schulen. Die Kirche will aus ihnen Heiden machen. Und das müssen Sie im Hinterkopf behalten. Und wenn Sie mit den Menschen sprechen, vielleicht mit nächsten Verwandten, dann merken Sie schon, die sind schon auf dem Weg des Heidentums. Sie sind schon dort. Und deshalb, liebe Gläubige, muss die Warnung kommen, weil das Gewissen muss erleuchtet werden. Der Batteriestand, der Seelenzustand muss einem mal hingehalten werden, dass man einfach mal sieht, wo man steht, weil die Kirche ihre Pflicht nicht erfüllt und auch nicht erfüllen will. Sie hat sich mit den Mächten der Finsternis verschrieben und die römisch-ökumenische Kirche hat sich mit den Mächten der Finsternis verschrieben und will den Weg des Heidentums gehen mit der neuen Moral, die Gebote Gottes nicht absolut zu sehen. Die Gebote sind nicht verbindlich, sie sind frei interpretierbar. Wir hatten das mit der Flexibilität des Islam gestern, das ist an für sich dasselbe. Ja. Und da an diesem Punkt sind wir. Halten wir fest an den Geboten und an der Königin des Himmels, wie wunderbar sie die Insignien, die Zeichen ihres Königtums trägt. Sie ist diejenige, die teilnimmt am Königtum Jesu Christi und ihren Zepter wird sie nicht abgeben. Bitten wir darum, dass sie unter ihrem Schutzmantel stehen, dass sie geschützt sind vor den Anfeindungen des Bösen, dass sie geschützt sind vor den Anfeindungen der Finsternis und dass wir die Gebote Gottes halten, die uns sicher einstmals in den Himmel führen wollen. Die Gebote, das ist auch unser Schatz, unsere Perle, das ist das, was wir brauchen. Ohne die Gebote können wir nicht leben. Mit den Geboten sind wir Christen, wollen Christen bleiben, bis in alle Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.